Genau, daher war es heute Morgen eine kurze Anfahrt, aber ich bin trotzdem sehr dankbar, heute Morgen hier sein zu dürfen, um mit euch diesen wunderbaren Gottesdienst zu feiern. Ein Grund zum Feiern. Darum soll es heute Morgen gehen und ihr seht, ich bin vorbereitet. Zum Feiern gehört bei mir generell was zu essen dazu und ich dachte mir so, man bringt mal etwas mehr mit, um einfach dann auch den Teller gut voll machen zu können. Ich bin gespannt auf das, was der Gottesdienst heute für uns bereithält. Und ich hoffe, dass eure Teller genauso voll werden, wie es meine Erwartung ist. Und ich möchte beginnen, indem ich uns den Predigttext für heute Morgen lese. Es ist ein Text, in dem es auch um Feiern geht. Es ist ein Text, der bei einer Feier stattfindet. Jesus ist eingeladen zu einer besonderen Feier bei sehr angesehenen Menschen, zu einer Sabbatfeier, zu einem großen Festmahl. Und bei diesem Festmahl kommt es zu einem Streitgespräch zwischen den Pharisäern und Jesus und erzählt eines seiner Gleichnisse, in dem es um das Feiern geht. Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen reden. Und der Text steht in Lukas 14. Wenn ihr lesen wollt, ihr könnt auch zuhören, Lukas 14 ab Vers 15. Als einer der Gäste hörte, was Jesus sprach, sagte er, glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus antwortete, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich, der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft. Ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagt, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune, dränge die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Dieses Gleichnis bewegt mich schon das ganze Jahr über. Und je mehr ich mit diesem Text unterwegs bin, desto mehr mag ich es. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, warum das so ist. Und dafür möchte ich euch erzählen, was es mit diesem Teller auf sich hat. Denn ich habe ja nicht einfach nur einen x-beliebigen Teller mitgebracht. Es wäre jetzt auch nicht der passende Teller, den ich bei einem Festessen wählen würde. Dieser Teller bedeutet mir persönlich sehr viel. Dieser Teller kommt aus Tansania. Ich hatte Anfang des Jahres das unglaubliche Privileg, von Compassion aus in Tansania zu sein. Compassion unterstützt weltweit Gemeinden, die an der Seite von Menschen in extremer Armut stehen und begleitet sie in ihrem Lebensalltag. Wir waren Anfang des Jahres mit einer kleinen Gruppe aus Deutschland in Tansania, um die Arbeit vor Ort kennenzulernen. Und besuchten dabei eine der Gemeinden in Arusha. Arusha ist eine sehr große Stadt am Fuße des Kilimandscharo. Der größte Flughafen des Landes liegt dort. Und Arusha hat deshalb eine ganz besondere Bedeutung. Arusha ist eine sehr beliebte Stadt für Touristen. Arusha ist eine Stadt mit sehr viel Elend. Nachdem wir das Landesbüro in Arusha besucht haben, sind wir mit einer kleinen Delegation in eine der Hinterhöfe von Arusha gefahren. Weg von den großen Straßen, auf einfachen, unbefestigten Wegen in eine der vielen Gassen in Arusha, die keiner jemals besucht, außer er kommt von dort. Und in diesen Gassen ist eine Gemeinde, die in diesen Straßen von Arusha ein Mutter-Kind-Programm betreibt. Und damit unterstützt diese Gemeinde junge Mütter und ihre Kinder in den ersten Lebensjahren. Und wir waren dort als kleine Delegation und hatten das Privileg, diese Gemeinde und vor allem die Mütter kennenzulernen, die in dieser Gemeinde sind. Und eine der Mütter ist Elizabeth. Elizabeth ist eine junge Mutter, Anfang 20, die mit ihrer 8 Monate alten Tochter dieses Programm besucht und die mit mir zum Mittagessen einen solchen Teller teilte. Und wir saßen zusammen und kamen ins Gespräch über die kulturellen Ländergrenzen hinweg, über die Sprachbarrieren und hatten einfach eine wunderbare Zeit. Und Elizabeth lud uns im Anschluss an das Mittagessen zu sich nach Hause ein, um zu erfahren und zu sehen, wie sie lebt. Und so sind wir von dieser Gemeinde hinter Elizabeth her, durch die engen und schmalen Gässchen von Arusha. Verwinkelte Gassen, nach einigen Minuten wusste keiner aus unserer Gruppe mehr, wo wir sind, in dem vollen Vertrauen, dass Elizabeth weiß, was sie da tut. Liefen wir hinterher, vorbei an verfallenen Häusern, an Hinterhöfen, an unzähligen Menschen, die auf den Straßen zusammensaßen, um ihr Essen zu bereiten. Und irgendwann betreten wir einen einfachen Hinterhof. Ein Hinterhof umsäunt von etwa 20 Lehmhütten, in der Mitte ein riesiges Regenfass, das das Wasser auffängt und als Wasserversorgung für diese 20 Hütten dient. Und eine dieser Hütten ist das Zuhause von Elizabeth. Sie läuft zielstrebig auf eine dieser Hütten zu. Und von außen sehen wir nur einfache Lehmwände, ein einfaches Wellblechdach, die Wände übersät mit Löchern, eine einfache Holzwand, die als Tür dient. Und sie packt ihren Schlüssel und öffnet ein kleines Vorhängeschloss, um die Tür zu öffnen. Und mein erster Gedanke geht zu meinem Koffer im Hotel, der mit einem hochwertigeren Schloss gesichert ist, als dieses kleine Ding, das ihr ganzes Zuhause sichert. Und dann öffnet sie die Tür, tritt ein und winkt und ermutigt uns einzutreten. Und wir schauen von draußen in diesen Raum. Er ist dunkel, er ist stickig, nackter Boden, einfache Wände. Und das, was uns vor allem bewegt, inmitten dieses Raumes, 2x2 Meter, steht ein viel zu großes, komplett fehl am Platz wirkendes, massives Holzbett. Etwa 1,80 Meter mal 2 Meter. Wir haben das Gefühl, dieser Raum ist um dieses Bett herum entstanden und es lässt gerade so viel Platz, dass Elizabeth die Tür einen Spalt weit öffnen kann, um sich mit ihrem Kind auf dem Arm durchzuschlängeln. Und jetzt steht sie in diesem schmalen Spalt und winkt uns zu und ermutigt uns doch endlich einzutreten und hineinzukommen. Und wir stehen draußen vor der Tür und fragen uns, wie das passen soll. Wie wir da mit 5, 6 Leuten da hineinkommen sollen. Und während wir noch überlegen, fängt Elizabeth vorne an zu ziehen und unser Dolmetscher von hinten an zu schieben. Und wir quetschen uns irgendwie auf und neben das Bett in diesen schmalen Spalt und machen es uns so bequem, wie es gerade noch geht. Und irgendwann sitzen wir dann da drin. Unser Dolmetscher kann gerade noch seinen Kopf durch den Türspalt hindurchstrecken, um zu verstehen, was Elizabeth sagt. Und ich sitze in diesem Raum und frage mich, wer auf diese seltsame Idee gekommen ist, dieses viel zu große Bett in diese viel zu kleine Hütte zu stopfen. Und ob es da nicht andere Möglichkeiten gegeben hätte, diesen Raum sinnvoller zu nutzen, mit anderen Möbeln oder mit etwas Deko diesen Raum heimeliger zu machen. Und während ich da sitze, fängt Elizabeth an, ihre Geschichte zu erzählen. Sie erzählt, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann einige Jahre zuvor von einem kleinen Dorf nach Arusha gekommen ist, weil dieses Dorf keine Zukunftsoptionen für sie geboten hat, keine Arbeit, keine Perspektive. Wie sie nach Arusha kam in der Hoffnung auf ein besseres Morgen. Wie sie diese Wohnung, diese kleine Hütte in den Hinterhöfen von Arusha gefunden haben, die sie sich zu zweit leisten konnten. Wie sie beide arbeiten gingen, um eine Zukunft zu haben. Und wie sie es irgendwie geschafft haben, diese Hütte zu finanzieren und so etwas wie ein kleines Leben. Sie erzählt davon, wie sie eines Tages schwanger wird. Wie sie die Nachricht bekommt, und wie sie als Ehepaar mehr und mehr beratschlagen, wie die Zukunft werden soll. Weil das Geld, das für 2 gerade reichen kann, zukünftig für 3 langen muss. Sie erzählt, wie sie ihren Alltag bestreiten, wie es immer schwieriger für sie wird aufgrund der Schwangerschaft, wie die Sorgen gleichermaßen zunehmen und wie sie dann ins Krankenhaus kommt, um das Kind auf die Welt zu bringen. Sie erzählt, wie ihr Mann sie noch im Krankenbett verlässt, weil die Sorgen und die Zweifel für ihn zu groß werden und er damit nicht mehr klarkommt. Sie erzählt, wie sie mit ihrer Tochter alleine in diese Hütte zurückkommt. Nicht genug Geld, um da zu bleiben, aber auch keine Möglichkeiten, zurückzukommen. Sie erzählt, wie sie alleine versucht, ihren Alltag zu bestreiten, um ihrer Tochter ein Dach über dem Haus zu finanzieren. Wie sie Job zu Job annimmt und versucht, tageweise irgendwelche Tätigkeiten zu finden. Und wie sie an manchen Tagen wildfremden Leuten auf der Straße ihr Kind für ein paar Stunden anvertraut, um wenigstens die Miete zusammenzubekommen. Sie erzählt, wie sie eines Tages Mitarbeitern aus der Gemeinde begegnet, wie die ihre Situation erkennen und sie einladen in das Mutter-Kind-Programm. Was es für sie bedeutet, angenommen zu werden, Hilfe zu erhalten und vor allem Mütter kennenzulernen, die in derselben Situation wie sie sind. Verstanden zu werden, Gleichgesinnte zu erleben und vor allem Menschen, die deshalb nicht über sie urteilen. Und sie erzählt, wie einige Wochen vor unserem Besuch diese Gemeinde zum Weihnachten allen Müttern im Programm neue Betten kaufen. Wie Mitarbeiter der Gemeinde diese in Einzelteilen durch die verwinkelten Gassen und Sträßchen von Arusha tragen, in die Hütten dieser Mütter und ihrer Kinder und sie dort anpassen auf die Hütten vor Ort. Wie jedes Bett eine Maßanfertigung wird. Und sie erzählt davon, wie ihre 8 Monate alte Tochter in dieser Nacht das erste Mal in ihrem Leben nicht auf dem Boden schlafen muss. Und als Elisabeth diesen Satz sagt, trifft mich der ganze Schmerz ihrer Welt. Und in dieser Hütte von Arusha verändert sich mein Bild. Denn da, wo ich an Deko und Raumteilung denke, wird mir klar, dass die Alternative zu diesem viel zu großen und unpraktischen Bett in Wirklichkeit gar kein Bett ist. Und vieles von dem, was für mich in meinem Leben selbstverständlich ist, ist in großen Teilen der Welt immer noch unvorstellbar. Diese Begegnung mit Elisabeth, dieser Besuch bei ihr zu Hause und das Essen verändern mich radikal. Mein Blick auf diese Welt. Als ich an diesem Abend zurück ins Hotel komme, ist das Erste, was ich tue, meine Familie zu Hause anzurufen und darüber zu reden, wie dankbar ich bin für meine Frau, für mein Kind, für das, was wir zu Hause nennen. Und es macht etwas mit mir. Es verändert meinen Blick auf diese Dinge. Denn in diesem Moment wird mir eines klar. In meinem Leben hat sich seit dem Besuch mit Elisabeth eigentlich nichts verändert. Mein Leben ist genauso, wie es vor dem Besuch auch war. Aber auf einmal sind mir viele Dinge viel bewusster. Und diese Erkenntnis erinnert mich an das Gleichnis, von dem wir eben gelesen haben. Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Und dieses Gleichnis erzählt von 2 Gruppen von Menschen. Es erzählt von einer Gruppe von Menschen, die allen Grund haben, das Leben zu feiern. Es sind die, die das Leben auf dem Silbertablett serviert bekommen, denen es eigentlich gut geht, die sich ein Leben aufgebaut haben und die mehr haben können, die heiraten, die Häuser bauen, die Besitz anhäufen. Und es ist eigentlich etwas sehr Schönes. Und in dem Moment, wo diese Menschen ihr Leben so leben, bekommen sie eine wunderbare Einladung, eine besondere Einladung. Und sie bekommen sie auf dem Silbertablett serviert. Aber diese Menschen, die allen Grund haben zu feiern, finden alle Gründe, es trotzdem nicht zu tun. Und es erinnert mich so häufig an mich selbst. In diesem Moment in Arusha wird mir das klar. Die Großzügigkeit Gottes und sein überreicher Segen in unserem Leben. Wir haben wunderbare Lieder auch heute Morgen davon gesungen. Es war eine wunderbare Einführung. Wie viele Gründe haben wir, dankbar zu sein? Wie bewusst kann es uns eigentlich sein? Wie viel könnten wir davon reden, was Gott für uns getan hat? Was Gott für uns jeden Tag aufs Neue tut? Gottes Großzügigkeit in unserem Leben wird jeden Tag neu groß. Und wenn wir einen Moment Zeit nehmen würden, wenn wir einen Moment Zeit nehmen würden, unseren Nachbarn zu erzählen, wofür wir dankbar sein könnten, in unserem Alltag, in unserem Leben, würden wir eine ganze Zeit lang hier in dem Gottesdienst noch sitzen. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn einer anfangen würde, den anderen mehr und mehr bewusst werden würde, wie viel Grund wir haben, dankbar zu sein. Und ich schließe mich an dieser Stelle mit ein. Woche für Woche feiere ich diesen Gottesdienst und mir wird es neu bewusst, wie viel Grund wir haben, Gott dankbar zu sein. Wie sehr er uns begegnet. Wie sehr sein Segen in unserem Leben tatsächlich Ausdruck findet. Sein überreicher Segen. Und gleichzeitig frage ich mich, wie oft diese Wahrnehmung getrübt wird, weil der Kollege ein neues Handy hat oder der Nachbar ein neues Auto oder ein Freund ein neues Hemd. Und ich mich frage, warum ich das nicht habe, warum mir das nicht zuteil wird oder warum irgendwas in meinem Leben jetzt doch nicht so ist, wie es sein soll. Mir ist es vor einigen Wochen aufgefallen, als ich mit meiner Familie im Urlaub war. Wir waren an der Nordsee und wir hatten eine tolle Zeit. Und eines Abends stand ich dann da, weil die Ferienwohnung, in der wir waren, eine tolle Ferienwohnung mit tollen Vermietern, in einer tollen Lage, mit einer tollen Zeit. Und ich stand am Abend vor der Spüle und habe das Geschirr gespült und mich geärgert, weil diese ganze Wohnung keine Spülmaschine hatte. Und ich stand abends da und merkte, wie mich dieser Gedanke auf einmal packt und ich mich abschütteln muss, weil ich mir denke, warum? Es ist eigentlich alles perfekt, aber es gibt diesen kleinen Moment, der mein Denken in Anspruch nehmen will. Gott begegnet uns auf ganz wunderbare Art und Weise jeden Tag neu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diesen Segen immer wieder aufs Neue vor Augen führen. Weil vieles von dem, was für uns den Alltag ist, für das, was für uns selbstverständlich ist, sind die Spuren Gottes, in denen er uns aufs Neue begegnen will, jeden Tag. Und ich glaube, wenn uns dieser unglaubliche Segen bewusster wird, wenn wir das wahrnehmen, fällt es uns einfacher auch zu sehen, was in dieser Welt eben nicht selbstverständlich ist. Die Menschen, von denen das Gleiche auch redet, die Menschen, die keinen Grund zum Feiern haben. Menschen, die krank sind und deshalb gemieden werden, die eingeschränkt sind, keinem zur Last fallen wollen, aber immer auf jemanden angewiesen sind. Menschen, die, ja, für die das Leben vor allem Überleben bedeutet, die Härte des Lebens jeden Tag neu erfahren. Menschen wie Elisabeth in Arusha, für die sowas Simples wie ein Bett eine Lebensveränderung bedeutet. Menschen, in deren Leben eigentlich ganz viel Platz ist für das Evangelium, für die Botschaft von Gottes Großzügigkeit und Annahme. Menschen, die sich ganz oft nach nichts mehr sehnen, als wahrgenommen, als gesehen, als erlebt zu werden. Damals, zu der Zeit von Jesus, genauso wie heute. Und der besondere Punkt an der Stelle ist, Jesus wusste das. Jesus Wirken war geprägt von dieser Begegnung, wie er Menschen begegnet, die sonst keiner sieht. Die Aussätzigen, die Verachteten, die Vergessenen, die Menschen, mit denen sonst keiner in der Gesellschaft etwas zu tun haben wollte. Menschen, die immer am Rande der Gesellschaft waren. Und Jesus hat so viel Zeit mit diesen Menschen verbracht, ist zu ihnen gegangen und hat sich eingeladen an ihre Tische, in ihre Häuser, so sehr, dass er bei den Angesehenen als Fresser und als Säufer verschrien war. Gebrandmarkt und gestempelt. Aber ich glaube, dass diese Tischgemeinschaft mit diesen Verlorenen und Vergessenen genau nach Gottes Geschmack sind. Und ich glaube, dass sie uns an dieser Stelle, in diesem Gleichnis, etwas ganz Besonderes aufzeigen wollen. Denn mir fällt eine Sache auf. Diese zweite Gruppe von Menschen bekommt keine Einladung. Nur die ersten bekommen die Einladung auf dem Silbertablett serviert. Diese zweite Gruppe von Menschen bekommt es nicht. Stattdessen schickt der Hausherr seinen Diener los und sagt, geh auf die Straßen, suche und finde sie und dann nimm sie an der Hand und dann führe sie hierher an meinen Tisch. Und hör nicht auf, bis sie da sind. Und danach geh und hol den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und geh und hör nicht auf, bis auch der Allerletzte von dir hierher an meinen Tisch geführt worden. Und ist das nicht die Botschaft des Evangeliums an sich? Ist das nicht die Geschichte von Jesus, der aus dem himmlischen Thronsaal heraus in die tiefsten Tiefen dieser Erde gekommen ist, um die Letzten, die Allerletzten, die Verlorenen und Vergessenen dort zu finden, wo sie sind, sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, für dich ist immer noch Platz am Tisch meines Vaters. Ist das nicht die Geschichte des Evangeliums per se? Der Retter, der kommt mit ausgestreckter Hand, um die Verlorenen zu suchen und zu finden und in die Ewigkeit zu führen. Und wenn das so ist, und wenn das so ist, dann ist das vielleicht die schönste, die beste und die einfachste Weise, wie Jesus uns lehren kann, seine frohe Botschaft weiterzugeben. Denn mit Menschen zusammenzusitzen, Tische, Essen und Leben zu teilen, dafür brauchen wir keine Qualifikation, dafür brauchen wir keine Ausbildung, dafür brauchen wir nicht mal großes Wissen. Was wir dafür brauchen, ist ein offenes Herz und den Mut, auf Menschen zuzugehen, eine Einladung auszusprechen und uns selber ihnen zu offenbaren. Ich glaube, es ist die schönste Art und Weise, das Reich Gottes in dieser Welt auszudrücken. Ein Stück vom Himmel zu erfahren und einen Vorgeschmack zu bekommen auf das, was uns erwartet in der Ewigkeit. Ein Stück des Lebens, ein Stück des Segens Gottes in unserem Leben und in dem von anderen zu feiern, dem Raum zu geben und damit Ausdruck zu geben. Ich möchte uns alle einladen und ermutigen. Wir sind eingeladen, diese frohe Botschaft in unserem Leben wahrzunehmen und wir sind eingeladen, sie an andere weiterzugeben. Gott ermutigt uns dazu, seinen überreichen Segen mit anderen zu teilen, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind. Und ich bin froher Dinge, wenn so viele Menschen wie hier sitzen, das tun, können wir, glaube ich, wahrhaftig davon reden, dass das ein Grund zum Feiern in diesem oft grauen Alltag ist. Darum lasst uns ermutigt sein, in dieses Leben zu gehen und anderen Menschen zu begegnen. Ich bin gespannt darauf, was Jesus mit und durch euch in eurer Umgebung verändern wird. Vielen Dank euch.